Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da gehen wir auf die Spur von besonderen Verfolgten, nämlich genialen und geächteten Wissenschaftlern, deren Geschichte der Journalist Thomas Bürke recherchiert hat. Unser Kritiker im Studio ist Eike Gebhardt. Von Giordano Bruno bis Alan Turing reicht die Spanne dieser Forscher. Herr Gebhardt, wie es im Titel des Buches heißt, ja, zwei sehr prominente Namen sind das gleich. Warum wurden Sie verfolgt? Geächtet sind gerade bei diesen beiden ja sehr, sehr unterschiedliche Gründe, ne?
Das kann man so sagen. Also eine repräsentative Auswahl der verfolgten Wissenschaftler kann man eigentlich nicht ihm unterstellen, dem Autor Herrn Thomas Bürke. Also es fehlen so Namen, die jeder unmittelbar mit Wissenschaftsverfolgung in Verbindung bringen würde. Von Sokrates angefangen, über Galilei, Lysenko, die jüdischen Wissenschaftler oder sowas. All das kommt gar nicht erst vor. Das heißt, warum diese ausgewählt worden ist, so ein bisschen willkürlich, kommt einem jedenfalls als Außenseiter erstmal so vor. Es gibt so eine Art Unterströmung, dass er sagt, die Wahrheit ist unbestechlich und da ist egal, wer sie verfolgt. Die Wissenschaft ist so eine Art demokratischer Institution und da hilft es gar nichts. Meistens ja Institutionen gewesen wie Kirche und Staat und sowas, die das verfolgten. Und da gibt es eben diese Fälle wie Giordano Bruno, der behauptet hat, eben die Welt, das wäre vermessen, wenn wir uns als Mittelpunkt der Erde betrachten würden. Und schon gar, also es gibt so viele Sterne im Universum, wahrscheinlich gibt es auch Bewohnte, also das ist für die Kirche natürlich unvorstellbar. Oder unter den Muslimen, Herr Al-Ghazali da im 11. Jahrhundert, der dann sagte, also wenn Gott behauptet, dass das Papier nicht brennt, wenn ich es in die Kerze halte, dann kann Gott verhindern, dass es brennt und so weiter und so weiter. Diese Art Konflikte stellt er so in Mittelpunkt, wenn sie überhaupt die Verfolgung etwas mit Wissenschaft zu tun haben und nicht zufällig nur Wissenschaftler betroffen waren.
Und Alan Turing nachzureichen, der wurde geächtet wegen seiner Homosexualität. Genau. Es sind 8 Fälle. Wer ist denn noch so dabei?
Also Fälle wie Lavoisier, völlig Unbekannte, ein gewisser Sylvain Bailly, von dem wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat, ne? Aber zum Beispiel Lev Landau, das der berühmte Quantenphysiker, ne? Und das mit Stalin, das war ein richtiges Konfliktfeld, weil natürlich Lysenko damals davon ausging, Lysenko ist eine berühmte Affäre, der behauptet hatte, dass nicht genetisch bestimmt ist, wie die Natur sich entwickelt, sondern durch Umfeld und versuchte also Körner zu frieren. Stalin fuhr da voll drauf ab, ja, und da wurden Millionen verhungern gelassen, weil Stalin diese Experimente machen wollte. Landau war zum Beispiel ein Fall, der war dann der sowjetisch wichtigste Vertreter der Quantentheorie zum Beispiel, was natürlich auch dem materialistischen Grundgedanken des Kommunismus, in Anführungsstrichen Kommunismus, widersprach. Also solche Dinge, was eigentlich völlig absurd uns erscheint, wo es um Inhalte geht. Und das, was nachweisbar ist, überhaupt keine Rolle spielt. Solche Fälle stellt er so ein bisschen in den Mittelpunkt. Aber ich glaube, man kann sagen, also dass sowas vom Volk ausgehend, solche Art Verfolgung hat es nie gegeben, wie die Hexenverbrennung oder sowas. Höchstens, wenn ein Wissenschaftler mit irgendeinem Volksglauben assoziiert wurde. Aber im Prinzip sind das immer die Institutionen gewesen, der Staat, der irgendwas gegen eine bestimmte Einstellung hatte. Denken Sie daran, in den arabischen Ländern gibt es zum Beispiel kaum Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften mit gutem Grund. Da ist ein bestimmter Sprengsatz drin, sozial natürlich, ne? Also solche Dinge muss man in Betracht ziehen, aber selbst etwas, und das habe ich sehr bedauert, was Bürke nicht betrachtet, ist, dass unter Wissenschaftlern selbst so ein Rattennest besteht. Okay. Wenn Sie bedenken, im Ersten Weltkrieg, Leute wie Paul Ehrlich waren sich nicht zu schade, die Franzosen zu schmähen für ihre Dummheit und Blödheit, und die sind ja überall unentwickelt. Poincaré, der berühmte Mathematiker, gab das zurück. Die Deutschen denken immer nur in Rechtecken. Ja. Also man fasst sich an den Kopf und fragt, was ist da eigentlich los? Warum hat die Wissenschaft diese Sprengkraft?
Hat der Autor Thomas Bürke denn ja eine zentrale These oder so einen leitenden analytischen Gedanken bei seiner Darstellung, oder ist das mehr so sozusagen additiv Geschichten erzählen?
Ich würde zum Letzteren nein. Also es gibt diesen untergründigen Gedanken. Im Grunde ist die Wissenschaft eine Community, Scientific Community, die nach demokratischen Grundsätzen und dem einzigen Kriterium Wahrheit funktionieren sollte. Das ist so ein bisschen Gedanke, deshalb auch diese kirchlichen und religiösen Widerstände dagegen, dass selbst Gott sich fügen müsste den Naturgesetzen. Das ist ein ganz, ganz explosiver Gedanke gewesen. Das ist, wenn man überhaupt von einer leitenden These sprechen will, überhaupt die von Gürke im Untergrund. Was eigentlich Verfolgung sein soll in dem Sinne, ist und wird auch nicht ganz klar. Einstein wurde vom FBI beobachtet, wurde er verfolgt. Die McCarthy-Verfolgungen waren Verfolgungen, die nicht auf die Wissenschaft gingen, sondern auf die kommunistischen Affiliationen. Wie bei Einstein auch. Wurden Emmy Noether oder Lise Meitner verfolgt wegen ihrer Wissenschaft oder wegen Misogynie oder weil es Juden waren oder dergleichen? Also was der Begriff der Verfolgung ist, wird bei Gürke eigentlich nicht so ganz klar.
Das heißt, es ist ein bisschen unscharf in den Begrifflichkeiten und dann doch nicht so eine erhellende Erkenntnis. Stiftende Lektüre, Herr Eiper-Gebhardt?
Ja, das ist so richtig. Also das Einzige, was man aus dieser schönen Beispielsammlung, und es ist ja unbezahlbar, dass wir endlich mal einen vernünftigen Wissenschaftsjournalismus auch hierzulande haben. Andere Länder wie die USA haben das seit Jahrzehnten. Die New York Times hat eine wöchentliche Beilage und so weiter und so weiter. Ne? Aber das, was wir hier so hätten, was immerhin reparaturbedürftig wäre, diese Kurzfristige, diese Bologna-unsägliche Ausbildung, dieser Mangel an interdisziplinären Entscheidungen, diese Reputationskategorien wie den Citation Index, wer viel publiziert, ist ein wichtiger Wissenschaftler, obwohl manche Wissenschaftler 17 Mal ihren eigenen Essay nochmal zitieren und überarbeiten. Ja, trotzdem gelten sie als die großen Namen. Also solche Dinge, Staatsunabhängigkeit, Wissenschaftsjournalismus, dafür plädiert eigentlich so ein Buch. Es liest sich vergnüglich und wenn man bedenkt, dass diese dummen Familienromane, die im Augenblick und diese dynastischen und weiß der Himmel was alles, die Szene im Augenblick, da sollte man mal in die Wissenschaftsgeschichte greifen. Das sind Schlangennester, das sind Rattennester. Da könnte man wirklich die Unterhaltung des Lebens rausfinden, weil das sind die prägenden Einflüsse unser aller Leben gewesen.
Jetzt haben Sie sich aber ein bisschen verloren, Herr Gebhardt, in Ihrem Furor. Also, ein Plädoyer für guten Wissenschaftsjournalismus. Die Verfolgten, geniale, ungeächtete Wissenschaftler von Giordano Bruno bis Alan Turing. Das Buch von Thomas Bürk ist jetzt bei Klett-Cotta erschienen mit 297 Seiten für 22 Euro. Alke Gebhardt hat es uns vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Seine Besprechung mit allen Angaben stellen wir wie immer ins Netz auf unsere Seite www.deutschlandfunkkultur.de.